HR3, der Gast des Tages. Frank Ramon, Erfolgstexter, Musiker und Frauenversteher.
Er wird am 7. April 1964 in Istanbul als Sohn eines französischen Lehrers im Auslandsdienst und einer deutschen Mutter geboren und wächst dort in Mexico City und in Hamburg auf, wo er auch sein Abitur macht. Nach einer kaufmännischen Lehre bricht er kurz vor dem Ziel sein Jurastudium ab, um sein Leben ganz der Musik zu widmen. Er entwickelt sich zu einem der gefragtesten Songschreiber und erfolgreichsten Produzenten des Landes. Er entdeckt Annette Louisanne und bringt Roger Cicero zum Eurovision Song Contest, arbeitet mit Ina Müller und Barbara Schöneberger zusammen und schreibt für so unterschiedliche Künstler wie Udo Lindenberg und Roger Whittaker, Johannes Oerding und Vicky Leandros, DJ Ötzi oder Truckstop. Über 400 Songs sind bisher aus seiner Feder geflossen. Und mittlerweile hat er sich auch selbst ins Scheinwerferlicht getraut. Gerade hat er sein zweites Soloalbum veröffentlicht, ganz klar. Als Frauenversteher gilt er nicht nur wegen des Einfühlungsvermögens in seine Künstlerinnen, sondern auch, weil er scheinbar weiß, was Frauen hören wollen. Er sagt, Frauen sind auf jeden Fall die komplexeren Wesen, vor allem in emotionaler Hinsicht.
Ja, guten Morgen, lieber Frank Ramon.
Moin.
Jetzt ist er da, der Stempel Frauenversteher.
Ja, bon.
Da hast du die Stirn aber eben schon ganz schön hochgezogen. Ja, es ist ja so, wer für Frauen wie Barbara Schöneberger, Ina Müller, Annette Louisanne einfühlsame Texte schreibt, der muss einfach eine weibliche Seite haben. Wie verstehst du uns denn?
Eigentlich recht gut, zumindest dann, wenn ihr laut und deutlich redet. Das ist die.
Hallo,
die
machen wir das nicht immer?
Eben, deswegen ist es auch nicht so schwer. Reden ist in der Tat die Ausgangsbasis für die Texte auch. Also das, wir setzen uns, ich setze mich mit den Künstlerinnen gerne hin und quatsch einfach auch gerne mal eine ganze Woche und sammle dann Themen daraus.
Das ist schon mal sehr untypisch, wenn man eine ganze Woche reden wollen. Wir können das ja endlos durchhalten. Das ist wahr, aber das, wir haben jetzt in der letzten Stunde, ich will noch mal einmal kurz zurückblicken, über einen Mann gesprochen, der nun sehr viele männliche Attribute, sehr viel machtbewusste Attribute hatte, den italienischen Premierminister Silvio Berlusconi. Wenn du an Italien und Musik denkst, was fällt dir dazu ein?
Albano und Romina Power, ganz spannend. Das ist wirklich das Erste, was mir in den Kopf geht. Ich habe einmal da Urlaub gemacht. Das mache ich nie wieder, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde die sehr, sehr laut, die Italiener. Die sind so, als man holen kann, kann man da nicht hin. Die Landschaft ist wunderschön, aber um einen rum wird gebrüllt, was das Zeug hält.
Ja, das ist, weil du weißt immer, was bei den Nachbarn los ist.
Ja, genau. Ich habe mich dann irgendwann auch mal beschwert. Ich sage, hier, Troppo Rumoroso. So, und sagt, welcome in Italien. Das war der ganze Kommentar dazu.
Aber das macht auch schon, das ist auch schon wieder Italien. Das ist eben auch der Charme dann Italiens. Aber das heißt, du magst es eher etwas ruhiger. Aber dann bist du ja in der Nordheide auch gut aufgehoben. Da
stimmt,
ist nicht so viel Lärm wie mitten in Rom gerade.
Das ist das andere Extrem, da ist gar nichts los.
Braucht man oder brauchst du Ruhe für deine Kreativität?
Ja, auch. Also zum Ausarbeiten sicherlich, aber um Inspiration zu finden, ist natürlich eine Stadt, eine Menschen ganz, ganz wichtig. Also beobachten, Schaulust.
Gut.
Steht am Anfang.
Also ich bin froh, dass du dich aus deiner Stille herausgewagt hast heute hier ins Studio. Wir haben eine ganze Menge vor. Wir werden über Musik sprechen, deine Arbeitsweise natürlich ein bisschen. Wir werden deine neue CD vorstellen. Ganz klar heißt sie, ja.
Genau.
Schönes Foto von dir drauf. Guckst, das sieht erst, da habe ich gedacht, du guckst aus dem Fenster, aber du guckst natürlich in den Spiegel, ja. Wirfst die Falten so ein bisschen zweifelnd hier hoch. Brauchst du gar nicht. Tut nicht weh, wenn du jetzt mein Gast bist. Barbara Schöneberger, Ina Müller, Annette Louisanne, Johannes Oerding, jeder für sich ein sensibler V wahrscheinlich. Wie stellt man sich denn auf all diese unterschiedlichen Künstler ein, Frank?
Ach, die sind alle wirklich ganz, ganz lieb. Das muss man wirklich mal zu aller Vorderst sagen.
Also
ich hab ganz wenig schlechte Szenen im Studio erlebt mit Künstlern, die, was weiß ich, rumgezickt haben oder irgendwelche Allüren haben, das kenne ich eigentlich gar nicht.
Aber kommen denn die Künstler zu dir und bringen schon ein thematisches Paket mit und bitten dich dann, das in Form zu bringen? Oder wie entsteht so ein Arbeitsprozess? Zum Beispiel mit Ina Müller.
Also mit Ina treffe ich mich dann immer gerne mal auf Sylt beispielsweise für eine Woche. Mhm. Und dann quatschen wir wirklich jeden Tag. Und dann fallen so Sachen einfach entweder aus dem einen oder aus dem anderen raus und man lacht und denkt, ja super, ist ein Thema, lass aufschreiben. Mhm. Und am Ende so einer Woche sind dann so, weiß ich nicht, 60 Themen auf dem Tisch vielleicht. Davon kann man dann bei genauerer Durchsicht dann vielleicht schon mal ein paar streichen, die dann vielleicht doch in so einer etwas albernen Laune entstanden sind. Aber am Ende sind dann vielleicht so 20, die sich verdichten und die man dann wirklich zu etwas, zu einem Text umarbeiten kann.
Und wo ihr dann beide sagt, das ist für uns beide ein Thema, ja, also wenn es zum Beispiel um Beziehungen geht, um Trennung oder bei ihr war es das Arschgeweih, dieses wunderbare Tattoo dann, und man kann etwas länger darüber sprechen, dann ist das etwas, an dem du sagst, es lohnt sich daran zu arbeiten und weiter zu komponieren?
Nee, in erster Linie muss es natürlich dem Künstler ein Anliegen sein, das ist klar. Dann ist die Authentizität da und dann lohnt sich das daran zu arbeiten. Aber ob das jetzt ein lohnendes Thema für ein Lied ist, das zeigt sich dann in der konkreten Arbeit, wenn man dann versucht, wirklich zwei Strophen zu schreiben und noch ein C-Teil vielleicht und dann merkt, oh ja, okay, der Spruch ist gut, aber die Geschichte drumherum, die will einfach nicht wachsen. Und dann fällt sowas auch schon mal wieder
runter. Fällt dir das schwer, das dann auch loszulassen?
Ja, ich bin eigentlich schon ein Arbeitstier in der Hinsicht und will das dann knacken. Aber manchmal muss man irgendwie wirklich aufgeben.
Bei Annette Louisanne ist es ja wirklich so, die hat ja so eine markante Stimme, die sich wirklich so hocherotisch dann in den Gehörgang schleicht. Aber sie hat mal gesagt, Frank Ramon, also du bist so etwas wie der Architekt meiner wirren Gedanken. Er übernimmt den analytischen Part und ich den emotionalen. Das ist ja auch eine ganz überraschende Begegnung mit euch gewesen. Es gab da diesen ominösen Zettel, den sie dir zugesteckt hat?
Richtig, ja, bei der Verlagsfeier, also bei der 75-Jahres-Feier des Verlages, bei dem ich exklusiv gebunden bin. Aha. Und sie damals irgendwelche englischsprachigen Popsongs aufnehmen wollte. Die haben auch ein Studio, in dem man arbeiten kann. Und da steckte sie mir diesen Zettel zu. Da stand drauf, klein, blond und noch irgendwas. Also wir waren ziemlich angetrunken und deswegen hatte sie wohl Angst. Ich könnte mir nicht merken, mit wem ich da gesprochen habe.
Ja, die kennt wahrscheinlich die Männer dann auch. Und daraufhin hast du, aber dann denkt man doch erstmal, hallo, jemand steckt mir in so einer Party-Laune einen Zettel zu. Hast du dich dann tatsächlich gemeldet? Also ich frage jetzt nur nach dem musikalischen Interesse natürlich.
Ja, ja klar. Also nein, es ging ja darum, dass sie als Nebenjob so Studio-Gesangsjobs haben wollte, so für Backings, also so für Chorgesänge und so, ob ich da nicht vielleicht irgendwas für sie hätte. Und in der Tat hatte ich dann was ein paar Tage später, nämlich ich brauchte so einen Demo-Gesang für so einen Titel, den ich anbieten wollte. Und dann kam sie ins Studio und dann hörte ich diese Stimme und dachte, Mann, also nee, für Chor ist das viel zu auffällig.
Wie würdest du denn ihre Stimme beschreiben, wenn du da zwei, drei Worte nehmen müsstest?
Ja, das mit der Elfe, das war schon nicht schlecht formuliert in den Pressetexten. Ja, sie ist halt sehr, sehr hochfrequent im Formanten, wie man im Fach.
So sagt das der Profi, ja?
Ja, genau. Sie hat einen sehr hochfrequentigen Formanten. Man könnte auch sagen, einen kleinen Mickey-Maus-Effekt da drin. Aber das ist ja gerade das Charmante und das Unglaubliche daran.
Ja, und das, warum sie uns eben allen dann immer wieder im Ohr bleibt. Frank Ramon, du bleibst mein Gast und wir hören nachher auch noch was von deiner neuen CD. Ganz klar. Wir haben, jetzt lachst du schon, ja. Ich werde dir das immer wieder so zuwerfen. Aber es ist ja auch so, du hast ja gesagt, du musst natürlich auch die prominenten Frauen, für die du Texte schreibst, einfach ein bisschen besser kennenlernen. Ist natürlich auch ein guter Trick, um Frauen kennenzulernen, sagen, ja, ich schreibe einen Text für dich, komm, wir fahren mal eine Woche nach Sylt.
Für einen Text, genau.
Ja, genau. Aber es ist natürlich auch ein Risiko, also für jemanden wie Barbara Schöneberger, die ja schon ein Image hat als Moderatorin, sehr schlagfertig ist, auch eine sinnliche Frau, wenn man dann sagt, jetzt singt die auch noch, so hieß ja auch ihr erstes Album, mit ihr einen neuen Weg zu beschreiten, da hast du ja auch Verantwortung.
Ja, sicher, auf jeden Fall habe ich da Verantwortung, aber die teilt man sich natürlich auch und ich mache das ja nicht ohne das Einverständnis des Künstlers. Das heißt, die müssen natürlich jeden Text, jede Zeile absegnen. Ich muss auch oft ändern.
Ja, gibt es denn dann so besondere Highlights? Also du warst mit Cicero beim Eurovision Song Contest. Ist das dann etwas, was für dich auch so ganz markant in Erinnerung bleibt?
Es bleibt auf jeden Fall markant in Erinnerung, so wie mein Kollege, der einst mit Baccarat mal da war, sagte irgendwie, da musst du hin, da musst du deine Frau mitnehmen und das wird das Ereignis deines Lebens. So war es dann aber nicht. Also
du hast deine Frau nicht mitgenommen?
Doch, doch. Ich habe das genauso gemacht, wie er das gesagt hat. Aber es war irgendwie kein Erlebnis. Sie haben uns da irgendwie so ein bisschen ignoriert in Helsinki. Ich saß dann da mit meiner deutschen Fahne irgendwo in der Ecke in diesem Greenroom.
Du musst noch mal hin. gut, und dann geht es ja immer um die Platzierung. Welchen Platz macht man? Aber hat denn jetzt noch mal der Hype von Lena dazu beigetragen, dass es vielleicht auch leichter wird irgendwie für deutsche Stars?
Das war auf jeden Fall schon mal schön, dass überhaupt mal wieder ein Deutscher gewonnen hat oder eine Deutsche in diesem Fall. Und es war ja auch ein sehr, sehr schönes Lied. Ich glaube, nein, ich glaube, der Stand beim Eurovision Song Contest wird weiter hart bleiben. Also das wird sehr davon abhängen, was da kommt.
Wer mit wem pokert und wer wo dealt und wer welche Punkte vergibt. Aber ist es denn, wann sind denn so ganz besondere Momente? Also es ist ja eine sehr lange dann Zusammenarbeit. Es kommt sehr viel Persönliches der Künstler in den Texten heraus, die du für sie schreibst. Ist es dann das erste Mal, wenn die Künstlerin dann auf die Bühne geht und das neue Album wird präsentiert? Gibt es so einen Schlüsselmoment?
Ach, das sind immer andere Schlüsselmomente, muss ich sagen. Manchmal, wenn man es zum ersten Mal im Radio hört, einfach so unvermittelt das Radio anmacht und dann zack, läuft dieses neue Lied und man denkt, ach, guck mal, da ist es. Oder es sind natürlich auch die Momente, wo Preisverleihungen, keine Ahnung, Goldverleihungen, sowas, wo man denkt, ach, guck mal, dieses Album ist jetzt nach 5 Jahren, hat sich das jetzt endlich Goldstatus erreicht und dann kriegt man da so ein Ding überreicht und freut sich.
Ja, wo hängst du die dann hin? Hast du dafür so einen Standardplatz zu Hause?
Ja, das ist der Flur im Studio, da hängen sie an, beziehungsweise die meisten stehen noch auf dem Boden.
Aha. Was? Hast du noch nicht aufgehangen? Nee. Das gibt's doch gar nicht.
Nee, dann müsste ich die anderen umhängen und so. Und der Tag
kommt
irgendwie.
Es sind
irgendwie
so viele einfach. Natürlich, Frank, ich verstehe.
Ja, es ist so ein wahnsinnig kleiner Flur.
Ach, da kommt wieder so eine goldene Schatz, mach, schick den Postboten, sag ihm, er soll Ende der Woche kommen.
Nein, der Flur ist ganz, ganz schmal und ganz, ganz kurz. Deswegen.
Ja, ja, jetzt machst du deine riesige Produzentenvilla wahrscheinlich kleiner, als sie tatsächlich ist. Ist doch schön Erfolg.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, du wirkst da so bescheiden, du sitzt da so ganz ruhig. Ja, es gibt ja andere Produzenten, die lassen sich, glaube ich, noch mehr feiern als du.
Ach so, ja, na, das ist nicht so mein Ding, mich feiern zu lassen. Dazu bin ich wahrscheinlich
zu norddeutsch. Aber wie genießt du das denn? Ich meine, die ganzen Songs, die du schreibst von den Künstlern, stürmen ja die Charts.
Das stimmt, davon spüre ich allerdings in der Regel rein gar nichts draußen auf dem Lande, wo ich wohne. Denn das klingelt keiner und sagt, du bist in den Charts und so. Das ist reine Theorie. Das ist eine Nachricht, die kommt dann per Mail oder so. Dann denkt man, ach, guck mal hier, Charts.
Und aber das klingt, als wäre das abgekoppelt von deinem Leben. Das ist doch dein Leben.
Ach nee, mein Leben ist eigentlich...
Der Erfolg ist dein Leben. So, jetzt habe ich das mal hier in einer.
Der Erfolg ist mein Leben. Nein, ich glaube, wenn man sich zu sehr abhängig macht von solchen Dingen, dann kann es sein, dass man irgendwann in ein ganz, ganz großes, dunkles Loch fällt. Erfolg ist eine schöne Sache, aber man sollte sich davon wirklich nicht abhängig machen.
Aber wer nicht fällt, hat nie gestanden. Da so. Passt doch hier. Dein neues Album ist doch einer deiner Songs. Nee, aber jetzt tatsächlich ernsthaft. Bist du denn auch jemand, der Misserfolg kennt?
Absolut. Ja, denn vor dem Erfolg ist ja immer erstmal das Gestrampel, bis er da ist. Und das hat sehr lange gedauert. Ich bin zwar immer irgendwie klargekommen, aber so dieser Durchbruch, das hat dann doch bestimmt 15 Jahre gedauert.
Also Ausdauer muss man auf jeden Fall haben und jetzt hast du so lange für andere geschrieben, jetzt sagst du selber, es wird Zeit, dass ich jetzt mal hier ein bisschen an die Öffentlichkeit komme und wir sprechen gleich über dein neues Album, okay?
Frank ja, Kramer.
Sie hat's ihren Freundinnen erzählt und jetzt tagt das Tribunal. Ich bin der Fall, um den es geht und warte vor dem Sitzungssaal, bis man mich endlich ihrem Urteil überstellt. Sie hat's ihren Freundinnen erzählt.
Frank Ramon, sie hat's ihren Freundinnen erzählt. Hörst du das gern? Oder ist es jetzt, wenn du es hörst, denkst du noch, hätte ich noch irgendwo anders was schrauben können? Oder ist man
dann
nicht zufrieden?
Ne, die eigene Stimme irritiert natürlich immer so, wenn sie so im Hintergrund läuft, weil man, das ist wie in den Spiegel gucken, da wird man immer irgendwie was rumzupfen wollen. Aber das ist halt so.
Du natürlich nicht, wenn du in den Spiegel guckst. Ne? Deswegen ist es ja auf dem Cover, machst du das ja auch sehr selbstbewusst. Und Frauen fallen hier reihenweise schon in der Redaktion in Ohnmacht, wenn sie deine schnurrige Stimme hören. Also, da musst du dir überhaupt gar keine Sorgen machen.
Ja, danke.
Warum war es jetzt Zeit für ein eigenes Album?
Ach, ich hatte ewig schon Lust, selber zu singen, auf jeden Fall, weil das ist ja das, weswegen man anfängt, Musik zu machen. Man will ja eigentlich selber was machen und nicht im Hintergrund arbeiten.
War das ein Kindheitstraum von dir?
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte Anfang 20 natürlich auch so ein Popstar werden, irgendwie mit englischsprachigen Hits irgendwie versuchen, so durchzustarten.
Hast du das mal versucht?
Das habe ich versucht.
Du textest ja auf Deutsch.
Ja, das war eine spätere Erkenntnis dann. Wobei nein, in der Schule habe ich natürlich Songs über die Lehrer geschrieben. Das war immer sehr unterhaltsam. Und da habe ich gemerkt, je mehr Bezug, je mehr Konsens da ist, desto wirkungsvoller ist eigentlich so ein Lied. Dann habe ich aber später, wie gesagt, versucht, als Popstar durchzustarten. Das hat nicht funktioniert. Mir gefiel das Album dann am Ende auch nicht. Ich wurde so produziert von Produzenten. Und dann haben wir die ganze Sache wieder fallen lassen nach einem Jahr. Und ich habe dann angefangen, mir selber so ein Studio aufzubauen, so ganz klein, erstmal mit so einer Vierspurmaschine und so, habe dann da so rumgeschraubt und musste auch erstmal ganz viel lernen über die Technik und
hast du alles selber beigebracht?
Ja, oder abgeguckt woanders. Mhm. Ja, und bis dann wirklich mal so die erste Single rauskam, so eine Maxi-CD dann bei irgendeiner Plattenfirma, das hat dann noch mal ein paar Jahre gedauert und dann habe ich mich so von Maxi-CD zu Maxi-CD gehangelt. Mhm. Das waren damals in den späten 80ern, Anfang 90ern, das waren so Dance-Produktionen, immer schön bum bum und irgend so eine...
Verbindet man irgendwie gar nicht so mit dir?
Nee, gut, das ist noch eine Weile her, also... Mhm. Und ich kriegte dann aber in den Plattenfirmen immer häufiger die Ansage, sowas haben wir schon aus Amerika und sowas haben wir schon aus England und so. Und dann irgendwann ist mir der Kragen geplatzt, da habe ich zu meinem damaligen Kompagnon gesagt, so pass auf, jetzt machen wir was auf Deutsch, ich will mal sehen, ob das funktioniert.
Das klingt ja fast wie ein Wagnis.
Ja, der war auch entsetzt, der sagte, nein, was soll das, Schlager, bist du blöd.
Also die Assoziation, etwas auf Deutsch machen, war automatisch. Ein Schlagersong.
Genau, und dann habe ich ihm gesagt, nee, pass auf, das kann man vielleicht ja auch ein bisschen intelligenter machen, das muss ja nicht so ein volkstümlicher Kram sein. Aha. Und habe das dann so für mich probiert. Und habe wirklich das erste Lied auf Deutsch mit einer Sängerin aufgenommen, die ich irgendwo kennengelernt hatte, die auf der Stage School irgendwie gerade am Lernen war. Habe das aufgenommen und sie ist dann damit losgestiefelt und hat das bei Udo Lindenberg abgegeben. Und der meldete sich, kam zu mir ins Studio, sagte, ja, hier durfte das Geheimstudio, was ist hier los? Und dann ging das los und dann plötzlich, peng, wirklich...
Gab es denn für dich Vorbilder, weil du gesagt hast, so ich habe es dann einfach mal versucht. Du hast das zu deinem Partner gesagt, ich singe jetzt auf Deutsch, weil der Markt ja mit allen anderen Texten auch gesättigt ist natürlich. Aber da eine eigene Marke zu werden und etwas Eigenes zu entwickeln, fordert ja auch Mut. Gab es da Vorbilder für dich?
Auf jeden Fall, Lindenberg war auf jeden Fall eine der Hausnummern in den Vorbildern, die es da gab. Dass der sich dann auch gleich meldete, war natürlich dann irgendwie schon selber.
Das schon Wink des Schicksals.
Ja, genau. Es war wirklich geradezu gespenstisch.
Glaubt man ja wahrscheinlich erstmal gar nicht, wenn der anruft, hast gedacht, das ist versteckte Kamera.
Der rief mich gar nicht an, sondern sie brachte ihn irgendwie mit und so. Und dann ist der wirklich so, und wir hatten so ein kleines, so 12 Quadratmeter Raum in einem Bunker. Und er kam da rein, direkt aus dem Hotel Atlantik und war wohl etwas irritiert von der Optik und so. Und dann fand das aber irgendwie gut.
Das heißt, du hast dann auch für ihn geschrieben?
Ja, der hat uns dann den Auftrag gegeben, mit ihm just dieser Sängerin dann zu arbeiten und ein Album zu machen. Und als wir damit fertig waren, hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auch für sein Album nochmal ein Lied beizusteuern. Und da war ich natürlich sehr einverstanden. Und ich habe dann nur eins geschafft, weil der setzte dann auch mal gerne mal so Leute unter Konkurrenz. Ne? Also schreib du mal das Lied, schreib du das auch und du
okay,
auch.
Okay, okay.
Und dann waren andere schneller und dann habe ich so mir das Letzte genommen dann am Ende. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt den Text, den vertone ich jetzt. Das war damals noch nicht Texten, sondern Komponieren. Mhm. Und als ich das dann fertig hatte, gefiel es ihm. Und es wurde dann direkt die Single.
Aha. Welche?
Das war Blauer Planet, hieß das. 93 war das. Mhm.
Sehr erfolgreich. Und jetzt ist deine eigene raus. Ja, ich halte sie hier in den Händen. Ganz klar heißt sie. Sie hat es ihren Freundinnen erzählt, haben wir schon gehört. Und zur Entstehung von Ganz klar, gleich noch mehr mit dir. Ja, lieber Frank Ramon, das Neue liegt hier in meinen Händen, heißt Ganz klar. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen zum Stil dieses Albums.
Ja, das ist Chansonesca-Pop, würde ich es einfach mal bezeichnen.
Chansonesca-Pop, ja. Ja. Stimmt.
Natürlich mit Schwerpunkt auf den Texten, die sehr persönlich sind. Also es geht dabei um das Leben aus der Sicht eines Mannes, wie ich es bin, der halt in den 40ern ist und Kinder hat und so weiter. Mhm.
Jetzt hörst du auf zu reden, ja? Komm, jetzt gehen wir ein bisschen ans Eingemachte hier. Wie geht's denn den Männern so Mitte 40? Seit 20 Jahren in einer festen Beziehung, zwei Kinder. Ja, das taucht da alles so ein bisschen auf. Klar, die Frau, die vielleicht mit den Freundinnen dann eben auch über dich spricht. Die Frage ist ja, wie autobiografisch sind denn diese Texte? Du hast erzählt, wenn du mit anderen Künstlerinnen an ihren Alben arbeitest, dann schließt ihr euch vielleicht eine Woche irgendwo ein. Hast du dich eine Woche mit dir selbst eingeschlossen?
Ich habe mich nicht mit mir selbst eingeschlossen, sondern mit meinem Kollegen Martin Lingnau, der mir geholfen hat, das Album auch zu komponieren und zu produzieren, weil es ist mal schwierig, das alles mit sich selbst auszumachen. Man braucht ein Gegenüber. Mhm. Das ist erstmal der erste Punkt, der einem die Selbstwahrnehmung korrigiert. Mhm. Und der dann auch mal sagt, pass auf.
Was hätten wir denn gehört, wenn der dich nicht korrigiert hätte, der Martin?
Ich weiß es nicht, also alles Mögliche, weil es sind dann ja am Anfang immer so ein ganzer Wust von Ideen da. Ich habe also für dieses Album, ich glaube, 17 Songs tatsächlich aufgenommen, aber nur 13 veröffentlicht. Das heißt, da sind ein paar wieder weggeschmissen worden, aus gutem Grund, weil die viel zu extrem in so eine Richtung gegangen sind, die gar nicht passte eigentlich, die auch nicht ernsthaft genug war.
Aber nun hat man aber den Eindruck, es sind eben auch wunderbare, sehr berührende Songs drauf, die auch mit einem Mann, einen Mann beschreiben oder die Sicht eines Mannes, der auch eine große Harmonie mit sich selbst hat. Also es sind so wie dieser Song Einander, dass man sich eben braucht. Es gibt natürlich auch immer Phasen des Zweifelns, aber es hat auch einen sehr liebevollen Blick an vielen Momenten auf das Leben.
Ja, das sind Erkenntnisse. Ich muss sagen, so in den letzten 1,5 Jahren haben uns natürlich auch einige Schicksalsschläge getroffen. In der Familie sind es gab 3 Todesfälle. Mhm. Und das sind Momente, wo man sich dann solche Gedanken macht. So, was ist eigentlich wichtig? So, und das Leben schreitet voran und Menschen sterben zu früh. Und man denkt natürlich auch darüber nach, mein Gott, wo legst du eigentlich deinen Schwerpunkt? Mhm. Ist es wichtig, Geld zu haben? Ist es wichtig, ein großes Haus zu haben, schnell einen schnellen Wagen zu haben? Oder muss man einfach Freunde haben oder Menschen um sich herum, die einem das Glück vermitteln.
Ja, die dich begleiten und die damit auch zu deinen Lebenszeugen werden mit allen Höhen und Tiefen dieses dann doch sehr berührenden und wunderbaren Lebens. Nun hast du ja lange Zeit auch gesagt, die Bühne, die Rampe, das überlasse ich den anderen Künstlern. Ich dachte eigentlich immer, du bist jemand, der so Lampenfieber hat, wenn er selber ganz vorne steht. Das musst du jetzt ja, ne? Du weißt, dass du jetzt Konzerte geben musst und raus musst.
Ach echt?
An die Öffentlichkeit.
Oh Mist. Oh Mist,
hast du dir anders gedacht. Ja, gut, dass du mein Gast bist und ich dir das mal sagen kann.
Nee, das ist mir schon klar. Ich habe ja auch schon eine ganze Reihe von Konzerten gegeben. Leicht ist das für mich natürlich nicht gerade am Anfang.
Hast du einen Therapeuten, ja, der dir dabei hilft?
Nein, es gibt solche Leute, ja. Aber ich habe sowas noch nicht in Anspruch genommen. Die größte Sorge, die ich persönlich auf der Bühne eigentlich immer habe, ist, meinen Text interessanterweise zu vergessen.
Ach komm, ja. Einen Text, den du selber geschrieben hast, den du selber spürst, den kann man doch nicht vergessen. Ja?
Doch. Das sind ganz andere Hirnareale, die da beteiligt sind. Und es ist, wenn man ihn dann lernen muss, ist es eigentlich fast noch schlimmer, als wenn es ein fremder Text wäre.
Aber das wundert mich, wie man das ausradieren kann.
Ja, weil
bist du dann dir so sicher, dass du dann schon abschweifst und guckst dir dann die schönen Frauen an, die dir da zujubeln und Telefonnummern zu werfen.
Nee, das Problem ist, dass das erledigte Arbeit ist im Grunde genommen. Wenn man einen Text geschrieben hat, ist man damit fertig.
Aha.
Und mich kann man 3 Tage später dazu befragen und ich weiß gar nichts mehr. Das ist irgendwie wie so ein Rausch.
Gut, ich gebe dir nachher nochmal deine CD, dass du nochmal reinhören kannst. Ja, wenn du mir sagst, heute ist Weltuntergang, weißt du gar nicht mehr, worum es geht.
Doch, ich musste sie ja lernen.
Um 16.10 Uhr ist ja oder um 16.11 Uhr.
10, ja.
Genau. Aber das ist doch etwas, ich meine, du bist jetzt jemand, der so viel kreativen Output hat. Das kann ich mir vorstellen, dass du darauf auch ein bisschen stolz bist.
Ja, auf die Platte ja auf jeden Fall, ja klar.
Etwas für dich so geschrieben zu haben. Genau. Und ich habe gehört, morgen Abend gibt es ein Konzert hier in Frankfurt.
Das stimmt, beim HR4 um 19.30 Uhr. Aber das ist ein Hörerkonzert. Das heißt, das ist nicht ausverkauft, sondern da haben die Hörer angerufen und die Karten schon gewonnen.
Ah, ganz besonderes Konzert also. Schön, dass du mein Gast bist heute.
Ich freue mich auch.
Lieber Frank, Sie sind Produzent, Komponist, Texter. Ja, kann eigentlich jeder singen?
Nein.
Ganz ehrlich.
Nee,
geht nicht, ne?
Das ist bei manchen ist da wirklich Hopfen und Malz verloren.
Wann ist das der Fall? Wenn man den Takt nicht hört, wenn man.
Ja, zum Beispiel, es gibt Leute, die können, die, ja, die haben kein metrisches Gefühl irgendwie, die haben keinen Rhythmus im Blut und ja, dann geht's nicht.
Da sitzt Ihnen gerade, glaube ich, jemand gegenüber. Aber es könnte, jetzt stehen Sie ja selber auf der Bühne mit dem aktuellen Album. Merkt man denn als Musiker auch so ein Feedback natürlich des Publikums? Wie flexibel kann man an einem Abend, wenn ein Konzert dann tatsächlich läuft, noch irgendwie vielleicht auf Wünsche reingehen? Jemand ruft rein, ey, spiel doch nochmal den Song vom letzten Album.
Nee, ich bin ja keine Top-40-Kapelle in dem Sinne. Nein, wenn da so ein Programm aufgestellt ist, dann kann man da nicht sich nochmal die Nordseeküste dazwischen wünschen.
So. Aber ist das wichtig für dich als Musiker, das Publikum zu spüren? Weil du stehst ja ganz viel im Studio, du hast immer die Technik um dich herum und dann tatsächlich live jetzt auch.
Ja, das war eine ganz, ganz wichtige und neue Erkenntnis für mich tatsächlich. Mhm. Vor 2 Jahren das erste Mal die eigene Lieder vor Publikum zu singen, weil man dann tatsächlich merkt, und dass bestimmte Sachen besser funktionieren als andere.
Aha.
Und dann erklärt sich im Nachhinein auch, warum manche Künstler von Tourneen zurückkamen und sagten, du, also so ein Lied wie das und das bitte nicht wieder.
Und woran liegt das dann zum Beispiel? Kannst du das greifbar machen?
Das ist dann oft der, ja, ich sage immer, mangelnder Konsens sozusagen, dass man die Leute nicht da abholt, mhm, wo sie sind oder sie vielleicht vor den Kopf stößt, weil man... Weil wir Künstler im Studio sitzen, uns die Schenkel klopfen über irgendein Thema und sagen, das ist doch genau das, was die Leute bewegt, aber es bewegt tatsächlich nur uns. Und der Mensch
versteht das draußen gar nicht.
Der versteht es entweder gar nicht oder aber er fühlt sich vor den Kopf gestoßen oder überfordert, aha, oder sonst was.
Und was machst du jetzt gegen dein Lampenfieber? Ist das weg? Du hattest ja früher mal ganz doll Lampenfieber.
Ja, nee, das ist sich gut vorbereiten hilft. Mhm. Also das zu wissen, ich kann das und das wird schon gut gehen.
Und du kannst ja wirklich vieles, muss man sagen. Du bist so vielseitig. Jetzt läuft in Hamburg ein aktuelles Musical von dir. Peter Pan heißt es. Da hast du die Texte gemacht. Auch, ne? Ist richtig?
Die Songtexte,
die,
ja.
Genau. Songtexte.
Also das ist kein Musical von mir, sondern das ist ja eine amerikanische Vorlage. Und das ist, da habe ich die Songtexte beigesteuert, ja.
Ja, das ist ja nicht ganz unwichtig.
Nö.
Von daher, du sagst es immer so ein bisschen bescheiden. Ist das ja auch ein neues Feld, was du dir da eroberst?
Das ist ein neues Feld, wo ich so ganz langsam. Das ist das zweite Musical, wo ich mitwirke als Autor. Und das plane ich aber in Zukunft ein bisschen auszuweiten.
Was muss man denn bedenken, wenn man Texte schreibt für ein Musical?
Dass auf der Bühne die Zeit anders verläuft als auf einer Aufnahme. Das ist einfach, es gibt so Kleinigkeiten wie,
aha,
dass ich da nichts wiederholen darf beispielsweise. Im Gegensatz zu einem Hit, wo sich ja möglichst viel wiederholen muss, ist es auf einer Bühne eben einfach so, dass ständig irgendwas passieren muss, sich entwickeln muss. Und das gilt eben auch für die Liedtexte.
Okay, weil wir das Optische dann noch haben, wenn du als Zuschauer im Parkett sitzt und schaust, was auf der Bühne ist. Also sonst, wenn ich einen Song von dir höre, ja, ist es ja etwas, was meinen Gehörgang fast nur beeinflusst. Aber im Musical sehe ich ja auch noch die Darstellung, ich sehe das Bühnenbild, ich habe mehrere Einflüsse.
Das stimmt, aber trotzdem ist der Faktor Wort eben auch wichtig und das muss immer fließen.
So, das willst du jetzt ausbauen. Das heißt, du wirst jetzt Musical-Produzent.
Produzent nicht, ne?
Komm, der nächste Schritt, der lauert doch schon in deinem Hinterkopf. Brauchen Kinder Musik?
Kinder brauchen Musik, ja, ganz offensichtlich. Denn sie fordern sie ja immer wieder ein, in jeder Form. Also meine zumindest wollten unbedingt Klavier, Gitarre, Schlagzeug lernen. Das steht also auch alles bei uns zu Hause rum und wird auch häufig benutzt. Meine Tochter, die hat sich da mittlerweile auch ein Mikrofon hingestellt mit einem Verstärker und singt dann da die aktuellen Hits, irgendwie versucht sie auf dem Klavier zu spielen und so. Und dann fordern sie Musik natürlich immer auch als Konsum natürlich ein. Und mittlerweile, also meine Kinder sind jetzt 12 und 10, sind sie auch schon in dem Alter, wo sie eigentlich die Charts rauf und runter hören.
Was hat bei dir denn den Ausschlag dann tatsächlich gegeben? Du kommst jetzt nicht aus einem rein musikalischen Elternhaus. Dein Vater hat mal versucht, auch dann Gitarre zu lernen, aber das, glaube ich, nicht fortgesetzt. Wann hast du gewusst, das wird meine berufliche Welt?
Ach Gott, ja, ich habe gehofft, es könnte meine berufliche Welt werden. Ich habe dafür in der Familie ja keinerlei Vorbilder gehabt. Es war überhaupt niemand bei uns im Showgeschäft oder sonst irgendwie beim Radio oder sonst irgendwas. Und aber ich wusste schon, ja, sehr früh, auch so in dem Alter 10, 12, dass das etwas ist, was mich sehr, sehr fasziniert und es hat mich eigentlich nie wieder losgelassen.
Tja, und dabei wollten deine Eltern noch, dass du ein Anwalt wirst, ne?
Ja.
Ja, hat nicht so geklappt, aber dafür sind wir beschenkt worden von dir mit wunderbaren Songs. Gleich mehr mit Frank Ramon.
HR3, der Gast des Tages. Frank Ramon, Erfolgstexter, Musiker und Frauenversteher.
Jetzt lachen wir schon. Und ich glaube auch ein absoluter Familienmensch. Ja, du brauchst dich gar nicht zu unserer wunderbaren Technikerin Sabina umzugucken. Sabrina, die wird dieses Wort Frauenversteher jetzt auch nicht mehr wegnehmen können. Gut, muss man nochmal erklären für alle, die es am Anfang den Gag nicht mitbekommen haben. Frank Ramon schreibt für wunderbare Frauen wie Ina Müller, Annette Lüsan, habe ich eigentlich immer vergessen, Barbara Schöneberger, Vicky Leandros, viele erfolgreiche Texte. Kommen die Frauen, pflastern deinen Weg hier.
Ja. Die Frauen pflastern meinen Weg. Ja, irgendjemand muss den Weg ja pflastern, sonst wird er nicht gepflastert.
Ja, genau, da hast du dich mal schnell angeboten. Bist aber eben auch, muss man auch mal sagen, für alle, die sich jetzt hier anbieten und sagen, hallo, auch mal einen Song für mich schreiben, lange schon in einer Beziehung. Das findet eben auch statt in deinem aktuellen Album. So Familienleben ist da auch ein bisschen ein Thema, Beziehungsleben. Bist du ein Familienmensch?
Nicht von Haus aus, muss ich sagen. Ich bin ja ein Scheidungskind und von daher von Haus aus eher selbstständig sozusagen, gar nicht so sehr angewiesen.
Du warst damals, darf ich das nochmal sagen, eines der ersten Scheidungskinder oder das erste in deiner Klasse.
Genau, das ist ein Stigma gewesen zu der Zeit noch. Heute ist ja Patchwork die Regel. Damals war so Eltern geschieden, das hatte fast so ein leicht Kriminellen.
Ja, heute kannst du deinen Klassenkameraden schocken, wenn du sagst, hey, am Wochenende haben meine Eltern selber noch Zeit oder sowas.
Dann sind wir alle Spießer.
Ja, genau.
Ja, Familienmensch. Aber ich finde es sehr schön, Kinder zu haben, muss ich sagen. Das war für mich eine sehr überraschende Erkenntnis, denn davor habe ich ursprünglich so ein bisschen Angst gehabt, weil ich dachte was kommt da auf mich zu?
Ist aber auch ganz schön viel Verantwortung. Die bleiben ja nicht mal nur kurz, sondern
die muss man
ja auch richtig tragen.
Das sind 18 Jahre auf Bewährung. Aber eine schöne Sache.
Sind sie denn gut geraten, deine beiden? Komm, schwärm mal von deinen Kiddies.
Doch, die sind wunderbar.
Meinst du, die gehen mal auch in diese musikalische Richtung? Du hast vorhin erzählt, also Musik spielt natürlich eine Rolle in eurem Haus. Klar, bei diesen 10 und 12 sind sie, spielen die Charts eine Rolle. Du hast dein Tonstudio, glaube ich, im Garten hinten.
Genau.
Die Musiker wohnen bei dir, wenn ihr brainstormt für die neuen Texte. Also das vermischt sich ja auch so ein bisschen Familienleben und dein Berufsleben.
Absolut. Ich glaube, also für meine Kinder ist das ganz normal, dass da ab und zu mal auch jemand kommt, der prominent ist. Und das Musikmachen ist ein ganz normaler Beruf. Ich glaube, die wundern sich eher, dass andere Leute mit anderen Dingen Geld verdienen. Ist ja normal.
Also bei euch ist normal, dass Barbara Schöneberger dann am Frühstückstisch mitsitzt?
Genau, also viel überraschender sind dann wahrscheinlich noch eher so Gäste wie Yvonne Katterfeld zum Beispiel, die dann mal da durchspazierte, als gerade auch Freunde da waren, denen dann wirklich die Kinnlade runterfiel. Weil die sind dann ja in der Altersklasse eher bekannt.
Ja, ja.
Das ist alles ganz
normal.
Ja, dann
kannst du doch ganz gut punkten bei deinen. Du hast natürlich auch genau den richtigen Beruf, um deine Kinder zu beeindrucken. Das muss man auch sagen. Das hast du natürlich gut geplant.
Nee, das, wie gesagt, das beeindruckt die ja nicht sonderlich, weil das ja ganz normal ist. Mein Schwiegervater ist zum Beispiel auch Musikproduzent, 4 Häuser weiter. Und da ist das auch ganz normal, dass da einer den ganzen Tag sitzt und Musik macht irgendwie. Ich glaube, die wundern sich, wie gesagt, eher über die anderen.
Und deine Eltern haben den Schock mittlerweile verkraftet, dass du nicht ein Top-Anwalt geworden bist, sondern man auch mit Musik glücklich werden kann und letztendlich auch ein Einfamilienhaus eine Familie ernähren kann. Ist ja für Eltern immer ganz wichtig.
Ja, die hatten, glaube ich, echt Angst. Ja?
Ja?
Die hatten richtig Angst. Ja.
Was haben die sich denn für dich vorgestellt?
Na, dass ich natürlich was Anständiges lerne und gewappnet ins Leben hinausgehe.
Und Musik war nichts Anständiges.
Nee, ich glaube, Musikproduzent zu der Zeit, wo ich das anvisiert habe, da klang das, glaube ich, noch so ungefähr wie Boxpromoter oder sowas.
Hast du ein Sonntagsritual?
Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich gibt es eigentlich keine Abgrenzung zwischen Wochentag und Wochenende. Ich merke das immer daran, dass die Kinder nicht zur Schule gehen. Ansonsten ist für mich Sonntag eigentlich ein Tag wie jeder andere.
Und wann fängst du an? Bist du jemand, der ganz strukturiert arbeitet?
Oh ja, unbedingt.
Aha.
Weil mein Leben ja schon unstrukturiert genug ist, weil ich ja nirgendwo zur Arbeit muss zu einer bestimmten Zeit und so. Deswegen setze ich mir diese Regeln selber und fange dann morgens in der Tat an mit Arbeit und arbeite auch zu der Zeit, zu der andere Leute arbeiten, damit man auch nicht so an den anderen vorbeilebt.
Ja, genau, dass du einen anderen. Aber wahrscheinlich ist deine größte Kreativität. Kann man sich das so antrainieren, dass sie dann auch tagsüber ist?
Es ist zufällig so, dass ich morgens tatsächlich am kreativsten bin, weil das ausgeschlafene Hirn, glaube ich, einfach mehr Output hat als das ermattete am Abend.
Genau, und dein Output hören wir immer wieder in den Charts. Obwohl du natürlich gesagt hast, muss man sagen, du hast jetzt ja HR3 gehört, ist mir eigentlich erst gar nicht so aufgefallen. Und du hast gesagt, wir spielen sehr, sehr viel englischsprachige Songs, ja. Komm, hier nochmal, forders ruhig, was du ganz gerne mehr hören möchtest.
Ja, mehr deutschsprachige Musik natürlich. Wir leben ja hier in Deutschland und da sprechen die Leute nicht Englisch, sondern Deutsch. Und da kann man ja gerne mal deutschsprachige Musik.
Also wir machen immer diese 100-Pro-Deutsch-Events, aber das reicht dir nicht. Also das fällt dir schon auf, wenn du so durchs Land fährst. Und du bist ja auch Gast in Radiostationen. Ein bisschen mehr die deutschen Künstler mit deutschsprachigen, klugen Texten kann nicht schaden.
Ja.
Ja. Frank Ramon, mein Gast heute. Ich kämpfe auch dafür. Ja, ich bin an deiner Seite. Danke, dass du da warst.
Ja,
und viel Erfolg mit dem neuen Album. Ganz klar.
Dankeschön.
Ganz klar, dass du da warst. Und das war schön. Tschüss.
Fand ich auch.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.